Heute einsteigen mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das Volk Israel war gerade rausgekommen aus der Gefangenschaft in Ägypten und sie waren so auf einem Weg durch die Wüste ins sogenannte verheißene Land, das Land Kanaan, so ist es damals, heute ist das Israel, das heutige Israel, wie wir es kennen, auf der Landkarte. Und es stand kurz davor, dort anzukommen, wo sie eigentlich hin wollten. Und Gott spricht zu Mose, dem Leiter des Volkes, und sagt, schick mal ein paar Kundschafter los, mal reinschauen, wie das Land so aussieht, ob es sich lohnt und wie es am einfachsten ist, da reinzukommen. Und Mose sammelt 12 Kundschafter, 12 Männer aus jeder Sippe, jedem Stamm einen Vertreter, und er schickt sie los und die gehen ins verheißene Land nach Kanaan, machen da eine kleine Spionage-Rundfahrt und kommen wieder zurück. Das ganze Volk war zusammengelaufen, weil natürlich alle gespannt waren, wie sieht's dort aus? So in etwa, wie wenn du deinen Urlaub buchen möchtest und du möchtest wissen, wie sieht's dort aus? Wenn ich dorthin gehe, was kostet's und was bekomme ich dafür? Und so standen alle da, großes Meeting, und die 12 Kundschafter fingen an zu berichten von dem, was sie gesehen hatten. Und es war, wie soll ich sagen, eine zwiegespaltene Geschichte. Einerseits sagten sie, 4. Mose, wer das nachlesen möchte, zu Hause, 13. Kapitel, 27. Vers, wohl heißt es, wohl fließen dort Milch und Honig. Wahrscheinlich war das irgendwie so eine Redewendung, ein Sprichwort dafür, dass dort tolle Früchte sind, fruchtbare Äcker, schöne Bäume, viel Wasser, dass sich dort gut leben lässt. Wohl heißt es, wohl fließen dort Milch und Honig, und dies hier sind seine Früchte. Haben sie uns so ein paar mitgebracht als Beweise. Digicam hatten sie noch nicht oder Smartphone. So haben sie Originalbilder mitgebracht, mitgeschleppt und gesagt, schaut mal her. Jetzt muss man wissen, wenn du in der Wüste unterwegs warst, ist im Vergleich alles schön. Das Volk Israel war in der Wüste und im Vergleich dazu war das Land ein Land, wo Milch und Honig floss. Das war das Paradies, wie man sich es vorstellen konnte, wenn man in der Wüste unterwegs war. Das war die eine Seite. Und das haben sie gesehen mit eigenen Augen und haben sie in ihren eigenen Händen zurückgebracht. Wohl fließen dort Milch und Honig, aber, kennst du das aber? Sie ist ein schönes Hotel beim Urlaub suchen, sagst, richtig schön, aber richtig teuer. Schlechte Flugzeiten, keine Ahnung, kein Familienhotel, irgendwas fehlt. Und so hier auch da, alles hat einen Haken, vieles hat einen Haken. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 28, ein Vers weiter heißt es, aber das Volk ist nicht sie. Sondern das Volk dort ist stark. Das Volk ist stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Sprich, wir haben keine Chance. Schön, dass ihr gesehen habt, wie schön es dort aussieht. Aber was bringt es uns, wenn wir keine Chance haben, jemals dort reinzukommen? Kennt ihr das? Du siehst was für dein Leben und denkst dir, wenn mir Gott das schenken würde, das wäre so schön. Wenn ich an der Stelle einen Sieg hätte in meinem Leben, wenn ich an der Stelle einen Durchbruch hätte. Und du kannst es erahnen, wie es sich anfühlen würde, wenn es denn möglich wäre. Aber der Feind ist so groß. Die Schwierigkeiten und Widrigkeiten sind scheinbar so unüberwindbar. Und die Frage an der Stelle ist das Glas halb voll oder halb leer? War das jetzt eine gute Nachricht oder war es eine schlechte Nachricht? Und an der Stelle waren sich die 12 Kundschafter nicht einig. 10 von ihnen sagten, das ist eine schlechte Nachricht. Das Land ist zwar schön einerseits, aber das Aber ist viel größer wie das Wohl. Und 2 Kundschafter sagen, wir sehen dieselbe Situation, wir haben dasselbe erlebt, aber lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir können es, das Volk, bezwingen. Die sahen dasselbe, aber sie kamen zu unterschiedlichen Schlüssen. Und ich habe mir gedacht, wenn du gewinnen willst mit deinem Team, welche Typen möchtest du lieber mit dabei haben? Die sagen, wäre schön, wenn wir Weltmeister werden könnten oder Weltmeister werden würden, aber eigentlich haben wir keine Chance. Wärst du lieber in dem Team oder wärst du in dem Team, die sagen, das wird ein bisschen schwierig. Die werden sich nicht alle ergeben, aber wir können es schaffen. Jo, wir schaffen das, sagt mein Junior Bob, der Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Wenn du in den Krieg ziehen möchtest, Also hoffentlich nicht im wörtlichen Sinne, aber wenn du in deinem Leben was vorantreiben möchtest, wenn du ein Ziel hast, wen möchtest du in deinem Team haben? Menschen, die an das Aber glauben oder Menschen, die an das Wohl glauben? Wohl fließt dort Milch und Honig. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Wir haben eine Predigtreihe ganz neu gestartet heute, oder wir sind dabei, sie neu zu starten. Und wir haben die Überschrift gewählt, Charakter eines Gewinners. Charakter eines Gewinners. Es geht nicht darum, dass wir alle overperformen und alle durch die Decke gehen und alle Rekorde reißen oder sowas, aber doch Menschen sind, die unser Leben gestalten, die unser Leben nach vorne treiben, die mit Gott unterwegs sind und Dinge mit Gott erleben, die gut sind. Wir haben uns gefragt, gibt es Charaktere, Charaktereigenschaften, die Menschen vereinen, die in ihrem Leben gewinnen? Oder fromm ausgedrückt, die Frucht bringen mit ihrem Leben. Das versteht nur, wer in der Kirche aufgewachsen ist. Aber es meint dasselbe. Okay? Ist nur, wenn wir so unfromm sprechen, denken unsere, die schon lange gläubig sind, wir seien vom Glauben abgefallen. Dabei reden wir nur so, dass ein normaler Mensch versteht. Also wähle, was immer du möchtest. Entweder du willst erfolgreich sein oder fruchtbar. Beides ist erstrebenswert. Wir haben uns gefragt, gibt es Charaktereigenschaften von Menschen, die in ihrem Leben gewinnen? Diese 12 Kundschafter konnten sich nicht einigen. Und am Ende haben sich die 10 durchgesetzt. Die 10, die waren so verfahren in ihrem Denken, dass das Aber über dem Wohl steht, dass sie angefangen haben, so heißt es in der Bibel, Gerüchte zu streuen im Lager, dass das Land, das sie erobern wollten, eigentlich gerne, dass dort Riesen leben würden und dass die sogar Menschen essen würden. Sprich Kannibalen. Die haben Gerücht gestreut, haben gesagt, die Trauben sehen schön aus, aber lasst euch nicht blenden. Die Menschen sind riesig und die fressen kleine Kinder. Wer hat Lust mitzuziehen? Wir nicht. Und dieses Gerücht, und es war ein Gerücht, es hat nicht gestimmt, aber dieses Gerücht hatte die Kraft, Menschen davon abzuhalten, es zu wagen. Und es hat dazu geführt, dass die komplette Generation 40 Jahre in der Wüste im Kreis lief und nie gesehen hat, was Gott ihnen zukommen hätte lassen wollen. Aber ich wünsche mir, dass es mir für mein Leben mit meiner Familie und mit unserer Gemeinde anders geht. Ich hoffe, dass du nicht zu denen gehören möchtest, die 40 Jahre im Kreis laufen, weil dein Aber so groß war, dass es wohl übertüncht wurde. Lass dein Aber nicht so groß werden, dass das Wohl Gottes nicht mehr in deinem Leben zum Vorschein kommt. Eine ganze Generation von Israeliten ist 40 Jahre in der Wüste gegangen, aus diesem Grund. Weil sie nicht den Charakter eines Gewinners hatten, sondern den Charakter eines, sag's mal so krass, Verlierers. Der Zweifel war größer als der Glaube. Der Pessimismus hat über den Optimismus gesiegt. Ich glaube, eine Charaktereigenschaft von Gewinnern ist, dass sie optimistisch sind oder fromm ausgedrückt glaubensvoll. Glaubensvoll, dass sie an das Gute glauben können, auch im Angesicht von Herausforderungen. Wenn wir die Geschichte wechseln, ein paar Kapitel und ein paar Bücher weiter blättern zum Buch Samuel, dann entdecken wir einen, der vielleicht wie wenig andere dafür steht, einen glaubensvollen Charakter gehabt zu haben. David. David, der kleine David, der gegen den großen Goliath kämpft. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, wenn uns die Geschichte berichtet, da heißt es, alle Männer Israels aber flohen vor ihm, vor Goliath, als sie den Mann sahen und fürchteten sich sehr. Das war mal die Ausgangsbasis. Alle hatten Angst. Goliath, der Riese, trat auf der Bildfläche auf und alle hatten die Hosen voll. Gestandene Männer, Soldaten, im Kampf erprobt, jahrelang trainiert. Auf einmal kommt der Riese und der Riese kommt im Leben, stimmt's? Irgendwann steht der Goliath auch in deinem Leben. Und die Frage ist, wie vielleicht trainiert, was kann ich? Nee, eben nicht. Diese Menschen hatten trainiert, die hatten die besten Waffen, die waren dafür ausgebildet. Aber in ihrem Herzen siegte trotzdem der Zweifel und sie flohen vor diesem Goliath, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Und dann kam David. David war ganz anders und von David können wir lernen, wie wir den Charakter eines Gewinners in unserem Leben entwickeln und wie wir glaubensvoll bzw. optimistisch werden. David kommt, schaut sich die Szene an, sieht den Goliath, sieht, wie alle Israeliten die Knie schlottern. Und er fängt an, eine Frage zu stellen. Er sagt, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen dürfte? Die erste Frage an Gewinner ist, welche Realität siehst du? Welche Realität siehst du? Alle gemeinsam haben Goliath angeschaut. Und die allermeisten haben einen Riesen gesehen. David hat auch Goliath gesehen und hat einen unbeschnittenen Philister gesehen. Also er hat es nicht gesehen, aber er hat es gewusst. Hilft euch das? Also wir überspringen jetzt die Erklärung. Warum war das so wichtig? Es hat mit Kämpfen nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Dass Gott gesagt hat, ich möchte mit euch gemeinsam unterwegs sein, erstens. Und ich möchte an euch als Volk exemplarisch zeigen, wie sehr ich Gott bin. Und als Zeichen dafür, dass ihr mir vertraut, dass wir einen Deal haben, dass wir einen Bund haben, machen wir ein Zeichen aus. Heute würden wir sich ein Tattoo stechen lassen oder ein Ohrring oder irgendwas anderes machen oder dieselben Turnschuhe kaufen. Und so damals hat Gott gesagt, wir machen einen Bund. Und der Bund ist der, dass alle Männer als kleine Kinder an ihre Vorhaut beschnitten werden. Dieses Zeichen ist das Zeichen, dass ihr an mir festhaltet, dass ihr diesen Bund weiterleben möchtet und dass ihr in eurem Leben erleben möchtet, ob ich Gott bin oder ob ich es nicht bin. Und alle Israeliten waren an ihrer Vorhaut beschnitten als Zeichen dafür, dass sie Gott vertrauten, dass er stärker ist als alles andere, was ihnen in ihrem Leben je passieren könnte. Und die Philister waren nicht beschnitten, weil sie nicht mit Gott unterwegs waren und weil sie nicht glaubten, dass Gott ihnen helfen könnte. Sie dachten, wir sind stark. Sie dachten, wir brauchen diesen Gott nicht, beziehungsweise wir haben unseren eigenen Gott. Und der Punkt, warum David darauf rumreitet, dass Goliath unbeschnitten ist, hat einzig und allein damit zu tun, dass er sagt, Gott ist auf unserer Seite und auf seiner nicht. Die Frage an dich, an uns ist, welche Realität siehst du? Siehst du den Riese in deinem Leben? Oder siehst du das, was immer gegen dich in deinem Leben aufsteigt, keinen Bund mit Gott hat, nicht von Gott geschickt ist, nicht im Willen Gottes unterwegs ist. Krankheit ist nicht das, was Gott möchte. Verlust ist nicht, was Gott möchte. So viele Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, die groß scheinen, die groß sind, die überwältigend sind und uns erschlagen wollen, sind nicht mit Gott im Bund. Die Frage ist, was sehen wir? Sehen wir den Riese, sehen wir das Angsteinflößende oder sehen wir, dass dieses Ding in unserem Leben keinen Bund mit Gott hat? Aber wir schon. David sagt, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Sagt, das ist ein unbeschnittener Philister und wir sind die Schlachtreihen Gottes. Wer wird wohl gewinnen? David leugnet nicht die Realität, dass Goliath ein Riese ist. Das ist nicht der Punkt. Aber er sieht eine andere Realität darüber gelagert und sagt, diese Riese ist nicht eins mit Gott. Aber wir sind eins mit Gott. Gott ist auf unserer Seite, aber nicht auf seiner Seite. Was interessiert mich der Riese, wenn Gott auf meiner Seite ist? Wisst ihr, Pessimisten rechnen immer so einen X-Faktor in ihre Zukunftsplanung mit ein, stimmt's? Pessimisten rechnen immer, dass der schlimmste Fall eintritt. Optimisten rechnen auch einen Faktor ein, vielleicht den Y-Faktor. Optimisten rechnen immer damit, dass das Beste in ihrem Leben eintritt. Christen rechnen auch mit einem Faktor, mit dem Gott-Faktor. Christen rechnen damit, dass Gott auftritt. Okay? Es geht nicht darum, ob der schlechteste Fall eintritt oder der beste Fall eintritt. Die Frage ist, tritt Gott auf in deinem Leben? Und David sagt, ist mir egal, was der Worst Case ist, ist mir egal, was im besten Fall passieren könnte. Meine Frage ist nur, ist Gott auf unserer Seite? tritt Gott auf mit uns. Reinhard Bonnke, bekannter Prediger, hat mal gesagt, zweifel doch mal an deinen Zweifeln. Manchmal sehen wir in unserem Leben so Riesen. Und je näher wir kommen, desto größer werden die. Und dann kommt irgendwie das Kopfkino und wir denken, was wäre wenn? Und die meisten Sorgen machen uns über Dinge, die nie eintreten. Aber die Frage ist, was wäre denn, wenn wir mal anfangen, an unseren Zweifeln zu zweifeln? Zweifel doch mal darüber, ob dein Zweifel überhaupt eintritt. Die Trefferquote ist erstaunlich hoch. Und fang an, das Gute zu glauben, die andere Realität zu sehen. Es geht nicht darum, dass wir die Realität leugnen, sondern dass wir eine andere Realität drüber legen. Dass wir beide Realitäten sehen. Ganz spannend, wenn du das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel liest, dann siehst du, wie die Beschreibung von Johannes immer wieder wechselt zwischen dem, was er hier auf der Erde sieht und zwischen dem, was er im Himmel sieht. Und zeitlich findet es gleichzeitig statt. Es gibt zwei Realitäten. Wenn du das Buch der Offenbarung liest, es gibt die Realität auf dieser Erde und die ist nicht immer nur schön. Und es gibt eine Realität im Himmel, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und beide Realitäten sind wahr. Die Frage ist, welche siehst du? Und in deinem Leben, egal wie dein Riese aussieht, sag nicht, der Pastor hat gesagt, den Riesen in meinem Leben gibt's nicht. Was der Pastor sagen wollte heute Morgen ist, dass nicht nur ein Riese in deinem Leben gibt, sondern auch ein Gott. Wenn du es denn zulässt, wenn du denn mit ihm einen Bund hast, wenn du mit ihm gemeinsam unterwegs bist. Und was ich dich ermutigen möchte, ist, sieh beide Realitäten. Sieh nicht nur die negative Realität in deinem Leben, sondern sieh auch die positive Realität, die Kraft Gottes in deinem Leben. Sieh beide Realitäten mit deinen Augen. Wenn du den Charakter eines Gewinners entwickeln möchtest in deinem Leben, hat der erste Punkt mit deinen Augen zu tun. Welche Realität siehst du? Die zweite Lektion, wenn du den Charakter eines Gewinners in deinem Leben entwickeln möchtest, was wir von David lernen können, hat mit deinem Ohr zu tun. Wem leihst du dein Ohr? Wem leihst du dein Ohr? David war im Lager unterwegs. Was er gesagt hat, haben wir gehört. Sein Bruder Eliab kriegt es mit. Und da heißt es, da entbrannte Eliabs Zorn über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deinen Hochmut, die schlimmen Dinge, die du im Herzen trägst. Du bist doch nur herabgekommen, um die Schlacht zu sehen. Klammer auf, du bist doch nur ein kleiner Junge, der seine Aufgabe vernachlässigt hat, um jetzt hierher zu kommen und irgendwie Action zu sehen. Was willst du hier? Hau ab! Hau ab! Wir brauchen dich hier nicht. Ich weiß nicht, ob du diese Stimmen kennst in deinem Leben, die dich zermürben wollen, die dich kleinreden wollen, die dich fortschicken wollen, die dir sagen, gib auf, wir brauchen dich nicht, hat keinen Sinn, geh nach Hause. Und nicht selten sind Stimmen, die ein Gewicht in unserem Leben haben. Eliab, wenn wir ein paar Kapitel vorspulen, war einer der Söhne, andersrum einer der Brüder von David, ein Sohn von Isai. Gott sandte Samuel, den Propheten, zu damaliger Zeit zu Isai, um einen der Söhne zu salben als neuer König, als Nachfolger von Saul. Und da heißt es, und als sie alle kamen, diese Söhne, sah er Samuel Eliab und dachte, der Fürst des Herrn, sein Gesalbter. Dieser Eliab, der hatte scheinbar ein gewisses Charisma, der stellte was dar, der war wer. Und Samuel dachte, wenn ein König hier in dieser Familie versteckt sein sollte, dann ist es der. Der hat was. Und weißt du, ob du es kennst in deinem Leben? Manchmal gibt es Menschen, die haben was. Die sind in ihrem Leben erfolgreich. Aber lass dir sagen, nur weil Menschen in der Welt, in der Gesellschaft Heroes sind, heißt es nicht, dass sie im Glauben Hero-Maker sind. Was du brauchst, ist nicht ein Held in der Geschäftswelt. Was du brauchst, ist ein Hero-Maker in der Glaubenswelt. Wenn du einen Riese in deinem Leben bezwingen möchtest. Aber manchmal kommen so Menschen, die in der Gesellschaft was darstellen, die in unserem Familienverbund was darstellen. Die kommen und sprechen in dein Leben rein. Was willst du? Geh nach Hause, es hat keinen Sinn. Du bist falsch hier, gib auf, wir brauchen dich nicht. Und es ist destruktiv und entmutigend. Und die Frage ist, wem leihst du dein Ohr? Wem leihst du dein Ohr? David schaut seinen großen Bruder an, wohlgemerkt den großen Bruder, und David sagt dir, was habe ich denn getan? Es war doch nur eine Frage, und jetzt kommt's, und er wandte sich ab von ihm, einem anderen zu, sagte Eliab, danke fürs Gespräch, interessiert mich nicht, erzählt der Wand, dreht sich um, geht weiter, sucht sich einen anderen. Da können wir was von lernen. Da können wir was von lernen. Wem leihst du dein Ohr? Es ist nicht einfach, sich von Menschen, die Ohren von Menschen abzuwenden, die eigentlich in vielen Bereichen unseres Lebens was zu sagen hätten, aber glaubensmäßig dir nicht sagen sollten. Nicht, wenn du ein Gewinner sein möchtest. Stephen Furtick hat mal gepredigt, learn the turn. Lerne, dich abzuwenden im richtigen Moment von den richtigen Menschen, beziehungsweise von den falschen Menschen. Ich glaube, dass es eine Lektion ist für Menschen, die den Charakter eines Gewinners entwickeln wollen in ihrem Leben. Wem leihst du dein Ohr? Diskutiere nicht mit Menschen, mit denen es nicht bringt, zu diskutieren. Das führt zu nichts, stimmt's? Du kannst einen Eliab nicht davon überzeugen, dass du der von Gott gesalbte Mann bist und dass Gott auf deiner Seite ist, wenn er es nicht glauben möchte. Das ist dein großer Bruder und du bist dein kleiner Bruder. Der kennt David, als er noch in die Windel gemacht hat. Im Leben nicht wird David seinem großen Bruder erzählen, dass er ein Glaubensheld ist. Und David musste lernen, sich abzuwenden, learn the turn. In Veränderungsprozessen in der Wirtschaft und in Kirchen sagt man, ein ganz entscheidender Punkt ist, first who, then what. Zuerst wer, dann was. Der Punkt ist, wenn du die richtigen Fragen den falschen Menschen stellst, bekommst du was? Falsche Antworten. Es bringt nichts, richtige, gute Fragen den falschen Menschen zu stellen, stimmt's? Die bringen dich nicht weiter. Wenn du gute Antworten hören willst, musst du mit den richtigen Leuten sprechen. So, die Frage ist, first who? Zuerst wer? Mit wem sprichst du? Mit wem leihst du dein Ohr? Und dann ist die Frage, über was sprechen wir? Sprich nicht mit den richtigen Dingen, mit den falschen Leuten. Es bringt nichts. Wer den Charakter eines Gewinners entwickeln will in seinem Leben, der kann von David lernen, den richtigen Menschen sein Ohr zu leihen. Psalm 1, Vers 1 schreibt David, derselbe David, der hier in dieser Szene beschrieben wird, schreibt im Psalm, wohl dem, der nicht dem Rat der Spötter folgt und nicht auf dem Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Was ist der Punkt? Die Frage ist, in wessen Kreis sitzt du? Wem leihst du dein Ohr? Sagt wohl dem, der nicht sitzt im Kreis der Spötter. Im Kreis derer, die immer alles nur schlecht sehen, die immer nur wissen, was nicht funktioniert, die immer nur wissen, wo es daneben ging, die immer nur wissen, was du nicht kannst, sitzt nicht wohl dem, der nicht sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an den Weisungen des Herrn. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Menschen als nur der Herr persönlich, die positiv und glaubensvoll in dein Leben reinsprechen können. Such sie, learn the turn. Wende dich von den Falschen ab und den Richtigen zu und du wirst entdecken, es wird deinem Leben gut tun. Dritte Frage, die erste Frage hat mit deinen Augen zu tun, welche Realität siehst du? Die zweite Frage hat mit deinen Ohren zu tun, wem leihst du dein Ohr? Und die dritte Frage hat mit deinem Mund zu tun, wie redest du? Die Worte, die David geredet hatte, wurden gehört. Vers 31. Die Worte, die David geredet hatte, wurden gehört und man berichtete es vor Saul, das war der König, und holte David zu ihm. Meine Frage ist, warum wurde David gehört? Weil er anders redete als all die anderen. Von denen, die wussten, wie es nicht ging, hatten sie schon genügend. Wie es nicht ging, wusste der König selber. David wurde zum König gebracht, weil er anders redete als all die anderen. Stimmt's? Jesus sagt an einer anderen Stelle, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Deswegen ist so wichtig, wie wir sprechen, weil es mit unserem Herzen zusammenhängt. Wenn du feststellst, dass wie du redest, negativ, destruktiv, pessimistisch ist, dann ist die Frage, wo kommt es her? Und Jesus empfiehlt uns, über unser Herz nachzudenken und sagt, den Menschen, der Mensch wird nicht unrein durch das, was er isst, was in den Mund reinkommt, sondern durch das, was durch den Mund rauskommt. Weil das, was durch den Mund rauskommt, ist ein Symbol, ist ein Zeichen, ist das, was im Herzen drin ist. Wenn du den Charakter eines Gewinners entwickeln willst, achte darauf, wie du redest. Beziehungsweise wessen, wovon dein Herz voll ist. Insofern sind Gewinner nicht äußerlich optimistischer, sondern innerlich gefüllter. Finde ich so wichtig zu verstehen. Glaubensvolle Menschen sind nicht Menschen, die nach außen einfach etwas darstellen, was sie innen drin nicht sind, sondern es fängt innen an. Alles andere ist eine Maske, ist hohl, kommen wir gleich dazu. Gott möchte dir nicht irgendwas überstülpen, so ein Superman-Kostüm, und nach außen sieht alles glaubensvoll aus, aber im Innen ist der Zweifel genauso groß wie vorher. Sondern Gott möchte anfangen, dass dein Herz anders gefüllt ist und irgendwann kommt es raus. Aber achte darauf, wenn du Riesen in deinem Leben gegenüberstehst, wie du sprichst, weil wie du sprichst, ist ein Zeichen davon, wie es in deinem Herzen aussieht. Und wenn du merkst, da kommen Dinge raus, die da nicht rauskommen sollten, dann musst du eine Ebene tiefer gehen und sagen, was ist denn hier drin, dass es da oben rauskommt. Achte darauf, auf deinen Mund, wie du sprichst. Vierter Punkt, was denkst du? Jetzt sind wir beim Kopf. Was denkst du? Saul sagte zu David, nachdem er zu ihm gebracht wurde, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um gegen ihn zu kämpfen, denn du bist ein Knabe. Du bist ein Knabe, er aber ist ein Krieger von seiner Jugend auf. Weißt du, ob du das kennst, wenn die Realität in deinem Leben zuschlägt und du feststellst, ich bin eigentlich nur ein Knabe, ein junger Kerl, ich habe keinen Plan, ich war da noch nie. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und du schaust in den Spiegel und denkst, oh jemine, wenn der, den ich da sehe, das regeln soll, dann gute Nacht um 5:30. Kennst du das? Und ist nicht, weil es nicht stimmt. Wenn es nicht stimmen würde, würde es uns ja keine Angst machen. Aber wir schauen in den Spiegel und wir sehen uns selber und es stimmt. Und weil es stimmt, macht es uns Angst. Und Saul schaut David an und sagt, du bist doch nur ein Knabe. Und es war die Realität, ja, er war nur ein Knabe. Aber es war wiederum nicht die einzige Realität. David schaut ihn an und sagt, Klammer auf, ja, ich bin vielleicht nur ein Knabe. Kapitel 17, Vers 34, dein Diener aber hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Und wenn ein Löwe kam und ein Bär und ein Schaf und der Herr den nahm, so zog ich aus ihm nach, er schlug ihn, riss es ihm aus dem Maul. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Diener erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister wird es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Er sagt, ich bin nicht nur ein Knabe. Es gibt eine andere Seite in meinem Leben. Ich habe schon Dinge mit Gott erlebt. Und wenn der Riese vor dir steht, da ist eine der Fragen, die du beantworten musst. Was denkst du? Was denkst du über dich selbst? Denkst du, ich bin nur ein kleiner Knabe, ein junger Kerl, der nichts kann und keinen Plan hat? Oder denkst du über dich selber, ich bin jung, ja, ich kann nicht viel, aber ich habe ein paar Erfahrungen mit Gott gemacht. Da gibt es ein paar Geschichten in meinem Leben, da gibt es ein paar Riesen, ein paar Bären und ein paar Löwen. Den habe ich schon am Schwanz gezogen. Ich habe noch keinen Riesen erschlagen, aber ich kann dir von ein paar Bärengeschichten erzählen. Die sind aber gelaufen. Und du fängst an zu denken mit deinem Kopf, wer bist du? Und du stellst fest, ich bin nicht nur ein junger Knabe. Ich bin auch jemand, der mit Gott schon eine Zeit lang unterwegs war. Und dir fällt auf einmal auf, dass Gott offensichtlich keine Mühe hat, kleine, unscheinbare junge Knaben zu gebrauchen, um große Dinge zu tun. Petrus war ein Fischer. Simson war ein Frauenheld, David war der Jüngste in seiner Familie, Esther war nur schön, Mutter Teresa war eine Nonne und Martin Luther war ein Mönch. Und Gott hatte keine Mühe, damit sie trotzdem zu gebrauchen. Kennt ihr diese Bilder, wo zwei Bilder in einem Bild zusammen sind? Und es ist manchmal ein bisschen mühsam, das schöne Bild zu entdecken, stimmt's? Vor allem, wenn du mal auf die alte Frau, ist vielleicht das Bild das am bekanntesten, wenn du mal die alte Frau gesehen hast, ist es schwierig, auf die junge Frau zu wechseln. Und es braucht ein bisschen Denkleistung und ein bisschen Fokus. Aber die Frage ist, was denkst du über dich selber? Siehst du nur die alte Frau oder siehst du auch das junge, hübsche Mädchen mit einer tollen Zukunft? Was denkst du? David fing an, sich an seine Vergangenheit zu erinnern, an die Bären- und an die Löwengeschichten. Ich habe es als junger Mann, bin immer noch jung, als noch jüngerer Mann, als junger Knabe geliebt, Biografien von Männern und Frauen Gottes zu erleben, die einfach mit Gott unterwegs waren, Lebensgeschichten. Ich habe es geliebt, die Geschichten aus der Bibel zu kennen und zu hören. Aber ich habe es auch geliebt, Geschichten zu hören, die nicht 2000 Jahre alt sind oder 6000 Jahre, sondern die gestern passiert sind, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, im realen Leben, im heutigen Leben, in der heutigen Zeit, auf unserem Kontinent. Menschen, die noch leben, die nicht nur irgendwas erfinden könnten, ohne zu behaupten, dass hier irgendwas erfunden wäre in der Bibel, aber wo wir es noch nachprüfen können, die Menschen gibt es. Und ich las diese Geschichten und es hat mein Glauben gestärkt, weil im Kopf hier angefangen hat, was stimuliert zu werden. Was denkst du? Mit was fütterst du dich? Und der Punkt ist, Gott denkt anders über dich als dein Bruder Eliab und als dein König Saul. Gott sieht nicht einen jungen Knaben, Gott sieht einen jungen Mann, der Löwen und Bären bereits erlegt hat in seinem Leben. Und Gott traut dir Dinge zu. Und es war keine reine Verstandessache, dass David nur im Kopf etwas machte. Es passierte aus seinem Herzen raus. Er wusste, dass der eigentliche Held in seiner Geschichte nicht er war, sondern Gott selbst. Der Herr, heißt es da, der Herr, der mich aus den Pranken des Löwen und aus dem Klauen des Bären gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand dieses Philisters. Nicht ich mit meiner Schleuder, nicht ich mit meinen 5 Steinen, nicht ich mit meiner Hühnerbrust. Der Herr selbst, der Herr, der mich beim Löwen und beim Bären schon gerettet hat, der wird mich auch dieses Mal retten. Der Herr ist mit mir. Füttere deinen Glauben und dein Zweifel wird verhungern, hat mal jemand gesagt. Füttere deinen Glauben und dein Zweifel wird verhungern. David fängt an, seinen Glauben zu füttern. Fängt an diesen Gott zu denken. Das hat was mit deinem Herzen zu tun. Wie groß ist dein Gott? Die Frage an deine Augen ist, welche Realität siehst du? Die Frage an deine Ohren ist, wem leihst du dein Ohr? Die Frage an deinen Mund ist, wie redest du? Die Frage an deinen Kopf ist, was denkst du über dich selbst? Und die Frage an dein Herz ist, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnst. Das war der Punkt, warum David anders glauben, anders hoffen, anders denken, anders sehen, anders reden, anders hören konnte, weil er wusste, dass der lebendige Gott, der Name des Herrn der Herrscher und der Gott des Schlachtreihen Israels auf seiner Seite ist, Gewinner. Und das ist der Punkt, verlassen Sie sich nicht auf Ihr Schwert und Ihren Speer, sondern auf Ihren Gott. Und die Frage ist, wie groß ist dein Gott? Der Gott der Bibel, an den ich glaube, und an den du vielleicht auch glaubst, hoffentlich, ist vor 2000 Jahren gestorben, ans Kreuz genagelt worden. Finito, Ende Geschichte, 1,50 Meter tiefer, lag er im Grab, ein Stein vorgerollt, mausetot, da war nichts mehr. Und 3 Tage später kommen Menschen zu diesem Grab und der Grabstein ist weggerollt. Und sie gehen rein und da ist kein Leichnam. Alles, was sie sehen, sind ein paar schön zusammengelegte Tücher. Und sie gehen frustriert und verängstigt nach Hause, weil sie dachten, der Leichnam von Jesus ist gestohlen worden. Nur ein paar Tage später, irgendwo zusammenzusitzen, um zu beten, und auf einmal steht Jesus leibhaftig in ihrer Mitte. Sie schauen ihn an, sie reiben sich die Augen und sie wissen nicht, ob sie spinnen oder nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr es nicht glauben könnt, schaut meine Hände. Da war der Nagel und da war der Nagel. Schaut meine Seite. Hier war der Speer. Ihr habt es gesehen, wie sie mir die Seite aufgespießt haben. Sagt Thomas, wenn du fühlen möchtest, darfst du fühlen. Und sie erleben ein paar Tage mit diesem Jesus face to face. Wie er wieder isst, wie er wieder trinkt, wie er spazieren geht, wie er mit Menschen spricht. Paulus schreibt später, über 500 Menschen ist Jesus begegnet nach seiner Kreuzigung, leibhaftig auf dieser Welt. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther zu einem Zeitraum, als all diese 500 Menschen noch lebten. Klammer auf, wer immer daran gezweifelt hätte, hatte die Chance, nach Jerusalem zu gehen, und Hausbesuche zu machen, Menschen zu befragen, wo hast du Jesus getroffen? Kommt die Emmaus-Jünger sein, wir waren unterwegs, wir waren spazieren, wir hatten die Hoffnung ausgegeben. Wir haben ganz fest an Jesus geglaubt, aber jetzt ist er tot. Und Jesus gesellt sich zu uns. Wir fangen an zu reden und es öffnet uns die Augen. Und auf einmal sehen wir, dieser Mann ist Jesus höchstpersönlich. Und er erklärt uns aus dem Alten Testament, dass er sterben musste, dass er von den Toten auferstand. Wir haben ihn gesehen. Unser Leben hat sich verändert. Wir sind wieder umgedreht. Wir haben angefangen zu glauben. Petrus, 50 Tage später, predigt in Jerusalem auf dem Marktplatz, in derselben Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde. Die ganze Stadt wusste, dass dieser Mann definitiv tot war. Die wussten, wenn die Römer ihren Job machen, machen sie ihn gut. Und in derselben Stadt fangen 50 Tage später 3000 Menschen an, an Jesus zu glauben, als den Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist. Und ich frage mich, warum, wenn sie ihn nicht gesehen hätten. Die erste Gemeinde entsteht. Menschen opfern ihr Leben. Menschen investieren, um diese Nachricht, diese Begegnung mit Jesus, die sie hatten, weiter zu erzählen an anderen Menschen. Andere Menschen begegnen Jesus, die ihn nie leibhaftig gesehen haben, aber sie spüren, da ist eine Kraft in diesem Glauben an diesen auferstandenen Jesus. Bis heute auf der ganzen Welt gibt es Geschichten von Männern und Frauen, die bezeugen können in ihrem Leben, dass Gott ein Wunder getan hat. Dass Jesus ihre Ehe gerettet hat, dass Jesus sie geheilt hat, dass Jesus ihren Charakter verändert hat, dass Jesus ihrem Leben Hoffnung gab. Nicht jede Geschichte, die wir hier in dieser Gemeinde erzählen, können wir öffentlich berichten, weil manches persönlich ist, manches intim. Aber lass dir so viel sagen, heute noch in deiner Stadt, in deiner Gemeinde gibt es Menschen, die erleben, dass dieser Gott lebendig ist und dass Riesen weichen müssen, wenn der Name Jesus ins Spiel kommt. Wenn es einen X-Faktor gibt in deinem Leben, dann ist Jesus. Es ist nicht positives Denken, es ist nicht Placebo-Effekt, es ist nicht Optimismus, es ist Glauben. Und die ganze Geschichte der Bibel lehrt uns eines, Männer und Frauen, die glauben, erleben mehr mit Gott als Männer und Frauen, die nicht glauben. Stimmt's? Lass uns aufstehen. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus gestorben ist, aber gleichzeitig auch daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, wir würden kein Abendmahl mehr feiern, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das macht keinen Sinn. Wir glauben nicht an den toten Jesus, wir glauben an den auferstandenen Jesus. Und dieser Jesus möchte in dein Leben kommen, an deiner Seite kämpfen. Und er lädt dich ein, in seinem Team zu spielen. Wir wollen ein Lied singen als Proklamation. Ja, ich glaube, an Jesus zu glauben, ist keine innere Kraftübung, sondern es einfach die Tatsache, dass wir in unserem Herzen etwas hineingepflanzt bekommen haben. Paulus sagt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wisst ihr, für einen Baum an Wasserbächen ist es nicht anstrengend, an Wasserbächen gepflanzt zu sein, stimmt's? Der lebt dort einfach. Als Christ mit Gott unterwegs zu sein, soll nicht anstrengend sein, sondern du bist einfach, wo du bist und Gott gesellt sich dazu. Lass uns dieses Bekenntnis singen, lass uns ausrufen über deinem Leben, die Größe Gottes proklamieren. Und dann werden wir das Abendmahl austeilen. Wenn du möchtest, dass du gerne nach vorne kommst, wir beten für dich, wir wollen es dir zusprechen, wir wollen Segen in dein Leben hineinbeten.